Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich bin frisch geduscht und einparfümiert und freue mich sehr, jetzt mit euch hier zu sitzen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch heute geht. Ich möchte erfahren, ob bei euch alles gut ist oder ob ihr heute so einen richtigen Kacktag hattet. Ihr könnt euch in den Kommentaren auslassen. Ansonsten denke ich, dass dieses Video hier nach Weihnachten online geht und ich hoffe, dass ihr eine schöne Zeit mit euren Liebsten hattet, dass es nicht allzu anstrengend war. Wir alle kennen es. Hin und wieder, gerade an so Feiertagen, kommt es dann doch mal zum ein oder anderen Familienstress. Und er kann schon ordentlich sein, ne? Also wir sind eine sehr große, sehr emotionale Familie. Und wenn ich sage, dass da auch mal der ein oder andere Weihnachtsbaum durchs Fenster fliegt, dann meine ich das nicht metaphorisch. Ja, ja. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, nach dem sehr, sehr viele gefragt haben. Und nachdem ich ein Interview von der betroffenen Mutter dieses Falls gesehen habe, in dem sie darüber spricht, dass sie den Fall nicht in Vergessenheit geraten lassen möchte. Da war mir klar, dass wir darüber sprechen müssen, dass wir über Debbie sprechen müssen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und wenn ihr wollt, dann teilt dieses Video, denn nach Debbie wird immer noch gesucht. Wenn Kinder verschwinden, dann ist das für die ganze Familie und besonders für die Eltern unfassbar schlimm. Es ist das Gefühl der Ungewissheit, das sich in ihnen breit macht und das erst dann weggeht, wenn das Kind wiedergefunden wird. Besonders schlimm ist es, wenn dieses Gefühl einfach gar nicht mehr weggeht, weil die eigene Tochter ein Vermisstenfall bleibt. Mit so einem Fall beschäftigen wir uns heute. Es geht um Deborah Sassen. Ein Verschwinden, das viel Unglück mit sich bringt und die Leben ihrer Familienmitglieder für immer verändert. Am 25. Mai 1987 wird Deborah geboren. Alle nennen das Mädchen aber nur bei ihrem Spitznamen Debbie. 1996 wohnt Debbie mit ihrer Mutter Dagmar, ihrem Stiefvater Jürgen und ihrer älteren Schwester seit etwa einem Jahr in Düsseldorf. Die Achtjährige ist ein lustiges und fröhliches Mädchen. Sie bastelt und malt super gerne und macht das auch oft mit ihrer Mutter zusammen. Am 12. Februar verbringt Debbie ihren Abend ganz normal mit ihrer Familie und geht dann gegen 20 Uhr ins Bett. Am nächsten Morgen beginnt der Tag ein bisschen anders, als es im Haushalt Sassen üblich ist. Normalerweise ist Dagmar morgens zu Hause und bringt ihre Tochter auch manchmal zur Schule. Debbies Mutter hat aber erst kürzlich einen neuen Job angefangen und hat an dem Tag Frühschicht. Debbie liegt also noch im Bett, als sich ihre Mutter in ihr Zimmer schleicht, ihr den Kopf streichelt und flüstert: "Tschüss, mein Schatz." Debbie bleibt noch ein bisschen länger liegen. Dann steht sie aber auch auf und macht sich fertig für die Schule. Wenn Debbie in den Spiegel schaut, dann sieht sie ihr Gesicht mit ihrer Stupsnase und ihren grünen Augen. Debbie kämmt ihre langen blonden Haare, die sie mit einem Pony trägt, der ihr bis über die Augenbrauen geht. Sie entscheidet sich dazu, ihre bunt gemusterte Weste anzuziehen. An der Garderobe schlüpft sie dann in ihre braunen Boots und schnürt sie zu. Es ist ein kühler Februarmorgen und eisig kalt draußen. Deshalb zieht Debbie ihre warme, rote Daunenjacke an. Dann macht sie sich auf den Schulweg. Von ihrem Elternhaus bis zu ihrer Schule, der Henry-Dunant-Schule, ist es weniger als 1 Kilometer. Es ist also für Debbie ein ganz normaler Schultag. In den letzten Stunden hat sie Sportunterricht, genauer gesagt Schwimmunterricht, und dafür wird die Schulklasse mit dem Bus abgeholt. Hattet ihr damals in der Schule auch Schwimmunterricht? Wir hatten das eine Zeit lang und ich weiß noch, dass dieser Unterricht mit sehr viel Scham behaftet war, denn wir alle waren so 13, 14 Jahre alt, also ein Alter, in dem man sich nicht immer toll findet im Bikini. Und das so vor den pubertierenden Klassenkameraden war nicht immer einfach. Man hatte dann Angst vor blöden Kommentaren oder Ähnlichem. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, schwimmen zu lernen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, richtig gut schwimmen kann ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, weil ich mich immer vor diesem Schwimmunterricht gedrückt habe. Nach dem Schwimmen wird die Klasse wieder in die Schule zurückgefahren. Im Klassenzimmer sind noch die Schulranzen eingesperrt und die holen sich die Kinder jetzt ab. Debbie findet ihren Schulranzen zwischen den anderen Rucksäcken. Es ist ein Ranzen von der Marke McNeil mit lauter bunten Flecken. Wisst ihr, dieser klassische eckige Rucksack, den man in den 90ern bei Grundschülern immer gesehen hat. Sie zieht ihn an und läuft dann gegen 12 Uhr aus der Schule raus. Debbies Mutter kommt von ihrem Arbeitstag um 12.30 Uhr zu Hause an. Es erwartet sie dort aber sofort große Hektik und Unruhe. Ihre älteste Tochter Anita, sie ist gerade 15 Jahre alt, kommt auf sie zugerannt. Sie ist völlig aufgelöst und ruft, Debbie ist nicht heimgekommen. Kurz darauf kommt ihr Ehemann, Debbies Stiefvater, durch die Haustür herein. Er war losgelaufen, um auf dem Schulweg nach Debbie zu suchen. Er ist zuerst ihren typischen Weg nachgegangen und danach nochmal einen anderen Weg, den Debbie eigentlich nie nahm. Aber weder auf dem einen noch auf dem anderen Weg findet man eine Spur des Mädchens. Auch Dagmar und Anita suchen jetzt die Wege ab und rufen nach Debbie. Sie bekommen aber keine Antwort. Das ist der erste Tag im Leben von Debbies Familie, in der sie diese unglaubliche Angst verspüren. Ein mulmiges Gefühl macht sich in ihnen breit. 2 Stunden nach Schulschluss alarmiert Debbies Mutter Dagmar die Polizei. Noch an diesem Tag beginnt eine der größten Suchaktionen der Düsseldorfer Polizei. Es ist ein extrem kalter Nachmittag, aber es wird nichts unversucht gelassen. Ein Zeuge möchte Kinder auf einem zugefrorenen See spielen gesehen haben. Deshalb steigen Taucher in das eiskalte Gewässer ein, um dort nach Debbie zu suchen. Andere Zeugen haben einen Mann in einem beigefarbenen Auto an der Schule gesehen. Sehr schnell wird mit Hilfe der Aussagen ein Phantombild dieses Mannes erstellt. Insgesamt sind mehr als 200 Polizisten auf der Suche nach Debbie. Auch mit Hilfe von Suchhunden und einem Hubschrauber mit Infrarotkamera wird nach ihr gesucht. Außerdem werden Keller in der Nachbarschaft überprüft und Nachbarn befragt, um zu schauen, ob Debbie irgendwo versteckt wird. Niemand möchte die Hoffnung aufgeben, das Mädchen wiederzufinden. Doch die Polizei steht vor einem riesigen Rätsel. Der Leiter der Sonderkommission, Dietmar Wixford, sagt, es ist, als hätte sich ein Loch aufgetan und sie mit allem, was sie bei sich hatte, verschluckt. Und es scheint wirklich so zu sein. Weder Debbie noch ihr Schulranzen, ihr Turnbeutel oder irgendeine andere Sache, die sie bei sich hatte, wird gefunden. Da ja häufig die engsten Familienmitglieder etwas mit Verbrechen an einer Person zu tun haben, werden Debbies Mutter Dagmar und ihr Stiefvater Jürgen nun auch von der Polizei überprüft und verhört. Bei Jürgen stellt sich aber schnell heraus, dass er ein wasserdichtes Alibi hat. Zu dem Zeitpunkt war er einkaufen und das kann auch von anderen Personen bestätigt werden. Dagmar war ja beim Arbeiten, für den genauen Tatzeitpunkt hat sie aber kein Alibi. Sie befand sich da nämlich gerade auf dem Heimweg. Und das alleine. Das ist natürlich eine unfassbar belastende Situation für die Mutter, dass sie sich da den Fragen der Beamten stellen muss und sich dann auch noch verdächtigt fühlt. Für das Fahndungsfoto von Debbie wird ihre Kleidung vom Tag ihres Verschwindens nachgeschneidert und einer lebensgroßen Puppe dann angezogen. Anschließend wird Debbies Gesicht in die Aufnahme gefotoshoppt. Dadurch kommt ein Fahndungsfoto zustande, das so aussieht, als wäre es an diesem Tag von Debbie geschossen worden. Und trotz dieser genauen Angaben des Aussehens und mehr als 170 Hinweisen wird nichts zu einem Durchbruch in dem Fall. Außer dem Tipp mit dem Mann in diesem beigen Auto gibt es keine weiteren Zeugenaussagen und der Autofahrer kann trotz Fahndung nicht gefunden werden. Niemand hat etwas gesehen. Nachdem Debbie aus dem Tor am Hinterausgang ihrer Grundschule gelaufen ist, ist sie also spurlos verschwunden. Einige Wochen nach dem Verschwinden von Debbie kommt bei der Familie ein Brief an. Der Absender hat darin geschrieben, dass Debbies Körper tot im Haltener See liegt. Er möchte beobachtet haben, wie der Körper des Mädchens in blauen Müllsäcken im Wasser versenkt worden ist. Dieser See ist circa 1 Stunde von Düsseldorf entfernt. Er liegt also nicht direkt vor der Haustür, aber Debbie kann ja auch dort hingeschafft worden sein. Mit einem Großaufgebot wird der See durchsucht und das 5 Tage lang, ohne irgendwelche Erfolge. Jetzt haltet euch fest. Es stellt sich heraus, dass ein Theologiestudent den Brief geschrieben hat. Die Informationen, die darin stehen, die hat er sich ausgedacht. Es handelt sich um einen makaberen Streich. Der Student wird später verurteilt und muss den Polizeieinsatz bezahlen. Das sind damals 26.000 Mark. Und ganz ehrlich, ich finde das absolut richtig. Es ist einfach so gemein. Ich werde wütend, wenn ich darüber nachdenke, was dieser Mann mit seinem Scherz der Familie angetan hat. Der Verfasser hat auch Details genannt, wie die blauen Müllsäcke, wodurch seine Geschichte plausibel klang. Debbies Familie hat Hoffnung verspürt. Sie hatten das Gefühl, sie würden nun endlich erfahren, was passiert ist. Und sich daraus einen Scherz zu machen, das geht nicht in meinen Kopf. 5 Tage lang warten sie dann gespannt auf irgendwelche Ergebnisse, nur um herauszufinden, dass es ein Witz war. Vor allem ist das nicht mal witzig, es fehlt an Hinweisen in Debbies Fall. 9 Monate nach ihrem Verschwinden wird ihr Gesicht und ihr Steckbrief auf hunderttausenden Exemplaren von Milchtüten gedruckt. Das ist eine riesige Aktion, die es so ja auch noch nicht häufig gegeben hat und man hat große Hoffnung. Doch auch das wird nicht zum gewünschten Durchbruch führen. Ich finde, das zeigt aber, dass der Fall nicht einfach in ein paar Wochen in Vergessenheit geraten ist. Immer wieder werden Versuche gestartet, um die Ermittlungen voranzutreiben. Häufig meckern wir ja in den Fällen, dass nicht genug getan wurde und dass die Leute so schnell wieder über anderes reden und vergessen, wer da verschwunden ist und wer vermisst wird. Aber ich habe das Gefühl, dass in diesem Fall zumindest jede Menge ausprobiert wurde. Da Debbies Schulweg an einer Landstraße entlang führt, die nicht weit von einer Autobahnauffahrt entfernt ist, entwickelt sich bei den Ermittlern die Theorie, dass das Mädchen entführt worden ist. Vielleicht wurde sie in ein Auto gezerrt und an einen anderen Ort gebracht. Das würde erklären, wie sie einfach so spurlos verschwinden konnte. Irgendwelche Beweise für diese Theorie gibt es aber nicht. Debbies Familie bleibt nur das Warten auf neue Hinweise. Bei jedem Klingeln des Telefons und bei jedem Geräusch an der Tür machen sie sich große Hoffnung. Hoffnung, dass Debbie wieder zurückkommt. Dass sie plötzlich einfach vor der Tür steht und dass alles so ist wie früher. Doch Debbie bleibt verschwunden. Die Jahre vergehen. Es wird Frühling, es wird Sommer, Herbst, Winter. Und das immer und immer wieder. Und Debbie kommt nicht nach Hause. Für die Familie ist das ein ständiges Auf und Ab. Doch schließlich versuchen sie, mit ihrem Leben weiterzumachen. Debbies Mutter und ihr Stiefvater bekommen noch 2 Töchter. Genauso blond und stupsnasig wie ihre verschwundene große Schwester leben sie in den Räumen, in denen Debbie früher zu Hause war. Doch an ihrer Mutter nagt manchmal das Gefühl der Schuld. Eine Schuld, die sie verspürt, weil sie ihre beiden jüngsten Töchter liebt, Debbie aber verschwunden ist. Und das tut mir so leid, weil diese Schuld, die muss sie ja nicht verspüren. Ich glaube, man kann ihr dieses Gefühl nicht nehmen, aber sie kann ja nichts dafür. Und manchmal denke ich, es ist ja auch genug Liebe für alle da. Sie kann ja ihre Töchter über alles lieben, aber Debbie nach wie vor über alles lieben. Debbies Stiefvater versucht, die Familie irgendwie zusammenzuhalten. Für ihn gibt es nicht die Möglichkeit, einfach aufzugeben. Er möchte für seine Kinder da sein. Debbies Mama tut sich damit aber immer schwerer. Die Fragen nach dem Schicksal ihrer Tochter, das ist ein ständiges Gedankenkarussell, das anfängt, sie zu zermürben. In einem Interview sagt sie, vielleicht wurde sie von irgendwelchen Menschenhändlern mitgenommen, die Organe brauchen. Solche Gedanken habe ich auch schon gehabt.
Vielleicht wurde sie von irgendwelchen Menschenhändlern mitgenommen, die Organe brauchen. Solche Gedanken habe ich auch schon gehabt.
Sie versucht, ihren Schmerz mit Alkohol und Beruhigungsmitteln zu betäuben. Sie weiß nicht, wie sie mit dieser Ungewissheit und dem Verschwinden von Debbie leben soll. Zudem sind es die Vorwürfe, die sie sich selbst macht. Vorwürfe, die sie verfolgen. Dagmar denkt, dass sie nicht hätte arbeiten gehen sollen, sondern ihre Tochter von der Schule abholen müssen. Sie sieht den Fehler bei sich. Und auch das tut mir wieder so leid, weil ich denke, alle, die selber Kinder haben, wissen, man kann nicht 24/7 auf seine Kinder aufpassen. Es wird immer Momente geben, in denen man sich darauf verlassen muss, dass einfach alles gut geht und Zum Glück geht das ja auch in den meisten Fällen. Auch Anita, Debbies größere Schwester, leidet sehr unter den Umständen. Es geht ihr psychisch immer schlechter. 3 Jahre nach Debbies Verschwinden sieht die 18-Jährige keinen Ausweg mehr. Sie nimmt sich im Sommer 1999 das Leben. Die Polizei und Dagmar gehen davon aus, dass Anita mit dem Verlust ihrer Schwester nicht klargekommen ist. Ihre Mutter und ihr Stiefvater müssen jetzt nicht nur mit einem vermissten Fall in der Familie klarkommen, sondern auch mit einem Selbstmord. Es ist unglaublich schwer und dieser Verlust reißt ein riesiges Loch in ihr Leben. Doch Anitas Tod ist bestätigt. Die Familie kann um sie trauern. Im Fall von Debbie bleibt diese lähmende und quälende Ungewissheit. Die ganzen Schicksalsschläge sind für Debbies Mutter irgendwann zu viel. Sie und Debbies Stiefvater trennen sich und Dagmar zieht von Düsseldorf an die Ostsee. Sie versucht vor ihren Erinnerungen und ihren schlimmen Erlebnissen zu fliehen. Besonders gut gelingt ihr das Entkommen aber nicht. Eine Sache bleibt über die Jahre ihr ständiger Begleiter: die Hoffnung. Auch 27 Jahre nach ihrem Verschwinden wünscht sich Dagmar, dass sie Debbie wiedersehen wird. Sie glaubt, dass es jemand mit Informationen da draußen geben muss. Irgendwann muss einfach der entscheidende Hinweis ans Licht kommen, damit sie Gewissheit bekommt, selbst wenn sie bei dem Wiedersehen ihr Kind nur beerdigen kann. Debbie ist oder wäre dieses Jahr 36 Jahre alt geworden. Der Fall Debbie Sassen zählt heute als Cold Case. Allen möglichen Hinweisen wurde nachgegangen und es gibt keine neuen Spuren, die für die Ermittlungen relevant sind. Auch heute noch werden Hinweise im Vermisstenfall bei der Polizei gerne angenommen. Für alle Beteiligten ist es unvorstellbar, dass niemand etwas beobachtet oder gesehen hat. Es ist schrecklich, nicht zu wissen, was mit Debbie passiert ist. Niemand kann sagen oder sich nur vorstellen, was passiert ist. Ist sie tot? Lebt sie noch irgendwo? Was auch immer passiert ist, das Verschwinden hat das Leben der Familie Sassen komplett verändert. Es ist so schlimm, dass vielleicht auch dieser Schicksalsschlag Auslöser dafür war, dass Anita sich das Leben genommen hat. Dieser Vermisstenfall hat nicht nur Debbies Leben verändert, sondern auch das ihrer Eltern und ihrer Schwestern. Ich hoffe wirklich so sehr, dass es in diesem Fall noch einen Durchbruch geben wird. Es wäre ja nicht das erste Mal in einem unserer Fälle, dass es nach Jahrzehnten noch eine Aufklärung gibt. Ich wünsche der ganzen Familie Sassen von Herzen ganz viel Kraft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie die letzten Jahre durchlebt haben und ich hoffe so sehr, dass es Frieden gibt. Für alle Angehörigen und auch für Debbie. Und euch wünsche ich einen wunderschönen Abend. Haltet die Augen und Ohren offen. Und wenn ihr irgendwas wisst oder gesehen habt oder meint zu glauben, dann bitte meldet es der Polizei, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Macht's gut und bis dann.